Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Das fünfte Buch Mose berichtet darüber, wie sich Mose, der Anführer der Israeliten, an sein Volk wendet. Und zwar kurz bevor die Israeliten damit beginnen, das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Mose erinnert sie daran, warum ihre Vorfahren vor knapp 40 Jahren daran gescheitert waren. Sie hatten Angst davor, Kanaan für sich einzunehmen, weil sie sich vor der Übermacht der dort lebenden Völker fürchteten. Gottes feste Zusage, die Israeliten zu beschützen, konnte ihre Zweifel nicht zerstreuen. Also schickte Gott sie auf Warteposition. 38 Jahre dauerte es, bis Gott die inzwischen nachgewachsene Generation aufforderte, in das Land Kanaan einzumarschieren. Mose ruft die Israeliten dazu auf, sich mit Mut und Zuversicht nach Kanaan aufzumachen und mitzuerleben, wie eine jahrhundertealte Verheißung in Erfüllung geht. Bereits dem Stammvater Abraham hatte Gott versprochen, »Ich will dir und deinem Geschlecht nach dir das Land geben, darin du ein Fremdling bist, das ganze Land Kanaan zu ewigem Besitz und will ihr Gott sein.« Ziemlich am Schluss der vorigen Sendung habe ich einen Abschnitt aus dem fünften Buch Mose Kapitel 11 vorgelesen, in dem Mose auf fast schon prophetische Weise beschrieben hat, wie das Land Kanaan beschaffen sein wird. Auf jeden Fall soll es ein überaus fruchtbares Land sein. So ist in Kapitel 11 in den Versen 10 und 11 zu lesen, Kanaan wird kein Land sein wie Ägypten, Zitat, wo du deinen Samen säen und selbst tränken musstest wie einen Garten, sondern es hat Berge und Auen, die der Regen vom Himmel tränkt. Das heißt, zumindest ein Teil des Landes Kanaan wird ein sehr hügeliges Land sein, das nach dem damaligen Stand der Technik nur schwer oder praktisch gar nicht bewässert werden konnte. Aber was soll's? Gott wird es mit Regen vom Himmel tränken. In dieser Hinsicht brauchten sich die Israeliten keine Sorgen zu machen. Allerdings, das Land Kanaan wird in besonderer Weise von Gottes Wohlwollen abhängig sein. Ich vermute mal, dass diese Aussicht den Israeliten Unbehagen bereitet haben dürfte. So sind wir Menschen nun einmal. Wenn wir wissen, dass wir uns notfalls auf ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem verlassen können, dann vertrauen wir gern auf Gottes Segen und Gottes Regen. Aber wenn es dieses Bewässerungssystem nicht gibt, dann wird uns mulmig zumute. Wenn wir uns heute das Stück Land anschauen, das in biblischer Zeit Kanaan genannt wurde, dann stellen wir fest, ein Land, darin Milch und Honig fließt, ist es nun wirklich nicht. Vielmehr versuchen Menschen, diesem Land einen gewissen Ertrag abzutrotzen. Der Wassermangel spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wenn man die Bibel ernst nimmt, und das tue ich selbstverständlich, dann muss man diesen Zustand des Landes als Gericht Gottes verstehen. Das heißt, auch nach der Landnahme Kanaans, nachdem Gottes Verheißung in Erfüllung gegangen ist, hat sich das Volk Israel offenbar nicht grundsätzlich geändert, sondern ist ein halsstarriges Volk geblieben, wie es in Kapitel 9 und 10 mehrfach ausgedrückt wurde. Und auf den Ungehorsam des Volks, so werden wir es später noch im fünften Buch Mose nachlesen können, hat Gott dadurch reagiert, dass er dem Land Kanaan ein Stück seiner Fürsorge entzogen hat. Manchmal habe ich richtiggehend Angst, dass wir uns in unserer technisierten Zeit, bildlich gesprochen, viel zu sehr auf unsere Bewässerungsanlagen verlassen. Für fast jedes Problem finden Politiker und Wissenschaftler, Ingenieure und Ärzte früher oder später eine Lösung. Fast scheint es so, als ob der Mensch auf Gottes Segen nicht mehr angewiesen wäre. Aber das ist ein großer Irrtum. In unserem Bibeltext springe ich nun zu den Versen 22 bis 25. Gleich der erste Satz macht deutlich, dass Gott von seinem Volk Gehorsam erwartet. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu den versammelten Israeliten, »Denn wenn ihr diese Gebote alle halten werdet, die ich euch gebiete, und danach tut, dass ihr den Herrn euren Gott liebt und wandelt in allen seinen Wegen und ihm anhangt, so wird der Herr alle diese Völker vor euch her vertreiben, dass ihr größere und stärkere Völker beerbt, als ihr es seid. Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein. Von der Wüste bis an den Berg Libanon und von dem Strom Euphrat bis ans Meer im Westen soll euer Gebiet sein. Niemand wird euch widerstehen können. Furcht und Schrecken vor euch wird der Herr über alles Land kommen lassen, das ihr betretet, wie er euch zugesagt hat. Das Land Kanaan ist so etwas wie ein Geschenk Gottes, auf das die Israeliten natürlich keinen Rechtsanspruch hatten. Deshalb war es auch in Ordnung, dass Gott gewisse Bedingungen an die Übergabe dieses Geschenkes knüpfte. Auf jeden Fall übertraf die flächenmäßige Ausdehnung dieses Landes, die in den Versen eben beschrieben wurde, alle Erwartungen der Israeliten. Von dem Fluss Euphrat bis an das Mittelmeer und vom Libanon bis in das Wüstengebiet im Süden, woher sie gekommen waren, sollte sich ihr Land erstrecken. Ich schätze, dass diese Fläche ungefähr 750.000 bis 800.000 Quadratkilometer umfasst. Doch wenn ich die vielen Angaben im Alten Testament richtig deute, dann wurde nur etwa ein Zehntel davon auch tatsächlich von den Israeliten erobert. Auch zur Zeit von König David und König Salomo, also während der Blütezeit des Königreichs Israel, war es nicht mehr. Und zum Vergleich, der heutige Staat Israel umfasst selbst davon weniger als die Hälfte. Alles Land, darauf eure Fußsohle tritt, soll euer sein, heißt es in Vers 24. Das sollten die Israeliten anscheinend wörtlich nehmen. Denn auch Moses Nachfolger Josua bekam später die Aufforderung, das Land mit dem Volk Israel zu durchqueren und es dadurch in Besitz zu nehmen. Wahrscheinlich kam das den Israeliten albern vor, oder es war ihnen zu anstrengend. Auf jeden Fall aber, da bin ich mir sicher, war es ein Fehler, es nicht zu tun. So wie die Israeliten letztlich nur einen kleinen Teil des Landes Kanaan in Besitz genommen haben, so nehmen viele Christen nur einen kleinen Teil der Verheißungen in Anspruch, die in der Bibel speziell für Christen zu finden sind. Manche Gaben und Begabungen liegen brach, und es fehlt diesen Christen an Mut und Zuversicht, so jedenfalls meine Beobachtung. Zurück zu unserem Bibeltext. Aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 11, lese ich die Verse 26 bis 28. Dort heißt es: Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn eures Gottes und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Der Gehorsam Gott gegenüber ist also der Dreh- und Angelpunkt. Davon hängt es ab, ob die Israeliten in Kanaan glücklich werden. Gehorsam erwartet man heutzutage allenfalls noch von Kindern. Ansonsten spricht man lieber davon, dass Anweisungen entgegengenommen und befolgt werden. Der Begriff Gehorsam scheint nicht mehr so recht in unsere moderne Welt zu passen. Und ich gebe gern zu, dass es mir sogar beim Predigen manchmal schwerfällt, den Leuten zu sagen, dass sie Gott Gehorsam schuldig sind. Lieber predige ich über die Gnade Gottes, denn schließlich beruht die Erlösung durch Jesus Christus auf Gnade. Und als Christen freuen wir uns darauf, eines Tages in den Himmel zu kommen, weil uns Gnade widerfahren ist. Dennoch sollten wir den Gehorsam Gott gegenüber nicht aus dem Blick verlieren, denn davon hängt ab, wie viel geistlicher Segen uns zuteil wird. Nicht umsonst hat Jesus einmal gesagt: Liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Gehorsam ist gewissermaßen der Kitt in unserer Beziehung zu Gott. Ungehorsam dagegen birgt unter anderem die Gefahr in sich, dass diese Beziehung auf Dauer kaputt geht. Deshalb wurden die Israeliten in Vers 28 noch einmal davor gewarnt, sich mit fremden Göttern einzulassen. Da ich im Rahmen dieser Sendereihe nicht auf jeden einzelnen Vers eingehen kann, weil sie sich sonst über sehr viele Jahre hinziehen würde, springe ich nun zum Anfang von Kapitel 12. Natürlich wäre es schön, wenn Sie sich in einer ruhigen Viertelstunde jeweils den gesamten Bibelabschnitt durchlesen könnten, auch wenn ich in der Sendung nur auf ausgewählte Passagen eingehe. In Kapitel 12 werden die Israeliten dazu aufgefordert, sobald sie sich in Kanaan niedergelassen haben, an einer zentralen Stelle ihre Gottesdienste zu feiern. Dort sollen sie Gott verehren und ihre Opfer darbringen. Später in der Geschichte Israels wird der Tempel in Jerusalem dieser besondere von Gott auserwählte Ort sein. Natürlich stellt sich die Frage, warum den Israeliten nicht erlaubt wurde, auch an jedem anderen Ort Gottesdienst zu feiern. Nun, eigentlich sollten die Israeliten bei der Landnahme dafür sorgen, dass alle vorhandenen Götzenbilder in Kanaan und die dazugehörenden Anbetungsstätten zerstört werden. Doch auch in diesem Punkt war das Volk Israel ungehorsam. Deshalb wählte Gott schon im Voraus einen ganz bestimmten Ort aus, an dem nur ihm die Ehre gegeben werden sollte. In Jerusalem wurde später der Tempel errichtet. Gleichzeitig sollten die Stadt und der Tempel ein Ort der Zusammenkunft werden. Hier trafen sich die Gläubigen zu den großen Jahresfesten. Hier begegneten sich Menschen, die sonst in großer Entfernung voneinander lebten. Heute ist die Situation eine andere. Christen treffen sich in unzähligen Kirchen, Gemeindehäusern und auch in sogenannten Hausgemeinden, um Gott die Ehre zu geben. Im Johannesevangelium Kapitel 4 nimmt Jesus zu diesem Thema Stellung. Dort wird ab Vers 21 Folgendes berichtet. Jesus spricht zu ihr, gemeint ist eine Samariterin, »Glaube mir, Frau, es kommt die Zeit, dass ihr weder auf diesem Berge noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr Samariter wisst nicht, was ihr anbetet. Wir wissen aber, was wir anbeten, denn das Heil kommt von den Juden. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten.« Soweit ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Die Christen versammeln sich also nicht alle an einem zentralen Ort, um Gott gemeinsam die Ehre zu geben, sondern sie versammeln sich, bildlich gesprochen, um eine Person herum, nämlich um Jesus Christus. Welches Schild an der Kirche oder am Gemeindehaus ihrer Gemeinde angebracht ist, ob sie einer Landeskirche, einer Baptisten- oder Methodistengemeinde oder einer freien Gemeinde angehören, das ist zweitrangig. Entscheidend ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht. Hören Sie nun aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 4. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu den Israeliten: Dies sind die Gebote und Rechte, die ihr halten sollt, dass ihr danach tut im Lande, dass der Herr, der Gott deiner Väter dir gegeben hat, es einzunehmen, solange du im Lande lebst. Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben, es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen, und reißt um ihre Altäre und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle. Zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener Stätte, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, so nicht dienen. Mit der Zerstörung der heidnischen Kultstätten sollte nicht nur der Herrschaftsanspruch Gottes untermauert werden, sondern es sollte eben auch ganz praktisch verhindert werden, dass sich die Israeliten dem Götzendienst zuwenden. Wer sich in der Bibel einigermaßen auskennt, der weiß, dass beispielsweise Jahrhunderte später die babylonische Gefangenschaft eine Strafe war für den weit verbreiteten Götzendienst. Das Gefährliche am Götzendienst in unserer Zeit ist, dass er als ein solcher meistens nicht in Erscheinung tritt. Moderne Götzen sind oft nur schwer zu erkennen. Aber sie stellen sich zwischen Gott und Mensch, so wie die Götzen vor Tausenden von Jahren. Ich erinnere mich noch gut an einen jungen Mann aus meiner Gemeinde, der sein Christsein mit Liebe und Hingabe lebte. Dann machte er in seinem Beruf Karriere. Schließlich wurde ihm eine Spitzenposition in einem größeren Unternehmen angeboten, und natürlich nahm er an. Eines Tages wurden meine Frau und ich von ihm zum Essen eingeladen, und wir sprachen über die guten alten Zeiten. Dabei wurde deutlich, dass er in den zurückliegenden Jahren manche Dinge bewusst hinter sich gelassen hatte. So wäre er beispielsweise bereit gewesen, einen öffentlichen Vortrag über ein Wirtschaftsthema zu halten. Aber in seiner alten Gemeinde eine Bibelarbeit halten, das kam für ihn nicht mehr in Frage. Mehr und mehr bekam ich den Eindruck, dass seine berufliche Karriere längst das Wichtigste im Leben für ihn war. Seine Karriere war für ihn zum Götzen geworden. Zurück zu unserem Bibeltext im 5. Buch Mose, Kapitel 12. Eben haben wir gehört, dass sich die Israeliten also nicht an verschiedenen Orten im Land Kanaan treffen sollen, um Gott die Ehre zu geben, sondern, Vers 5, die Städte, die der Herr, euer Gott, erwählen wird aus allen euren Stämmen, dass er seinen Namen daselbst wohnen lässt, sollt ihr aufsuchen und dahin kommen. Zum Gottesdienst in der damaligen Zeit gehörte auch das Darbringen von Opfern. Tiere wurden geschlachtet und teilweise verbrannt, zum Teil aber auch verzehrt. Daneben bekamen die Israeliten die Erlaubnis, zu Hause Fleisch zu essen. Hören Sie dazu die Verse 14 bis 16. An der Stätte, die der Herr erwählt, in einem deiner Stämme, da sollst du dein Brandopfer opfern und alles tun, was ich dir gebiete. Doch du darfst in allen deinen Städten ganz nach Herzenslust schlachten und Fleisch essen nach dem Segen des Herrn deines Gottes, den er dir gegeben hat. Der Reine wie der Unreine dürfen davon essen, so wie man Reh oder Hirsch isst. Nur das Blut sollst du nicht essen, sondern auf die Erde gießen wie Wasser. Das übernächste Kapitel, also Kapitel 14, enthält eine ganze Aufstellung von reinen und unreinen Tieren, die verzehrt bzw. nicht verzehrt werden dürfen. Ob die Menschen, die es sich schmecken lassen wollen, zurzeit kultisch rein oder unrein sind, spielt dagegen keine Rolle, wie wir eben aus Kapitel 12, Vers 15 gehört haben. Aus dem dritten Buch Mose stammt übrigens die Anweisung, dass während der Zeit der Wüstenwanderung auch Tiere, die in erster Linie als Nahrung verwendet werden sollten, zuerst zur Stiftshütte gebracht werden mussten. Das Blut der Tiere wurde am Altar versprengt und das Fett als Opfer dargebracht. Durch diese Anweisung sollte verhindert werden, dass ein Tier oder Teile davon fremden Göttern geopfert wurden. Für den künftigen Aufenthalt im Land Kanaan verkündet Mose dagegen eine großzügige Ausnahmeregelung. Hören Sie dazu Vers 21. Ist aber die Stätte fern von dir, die der Herr, dein Gott, erwählt hat, dass er seinen Namen daselbst wohnen lasse, so schlachte von deinen Rindern oder Schafen, die dir der Herr gegeben hat, wie ich dir geboten habe, und iss es in deiner Stadt ganz nach Herzenslust. Meine kurzen Anmerkungen zu Kapitel 12 möchte ich mit den drei letzten Versen dieses Kapitels abschließen. Sie machen noch einmal deutlich, dass Gott von den Israeliten Gehorsam fordert. Und diese Verse gehen noch einmal darauf ein, warum die Israeliten mit den Völkern, die bereits in Kanaan leben, kein falsches Mitleid haben sollen. In den Versen 29 bis 31 heißt es: Wenn der Herr dein Gott vor dir her die Völker ausrottet, zu denen du kommst, ihr Land einzunehmen, und du es eingenommen hast und darin wohnst, so hüte dich, dass du dich nicht verführen lässt, es ihnen nachzutun, nachdem sie vertilgt sind vor dir, und dass du nicht fragst nach ihren Göttern und sprichst, wie haben diese Völker ihren Göttern gedient, ebenso will auch ich es tun. So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern sogar ihre Söhne und Töchter mit Feuer verbrannt. Soweit die letzten Verse von Kapitel 12. Und damit erreichen wir das 13. Kapitel. Hier werden die Israeliten eindringlich vor Menschen gewarnt, die sie zum Götzendienst verführen wollen. Ich lese die Verse 1 bis 4. Im Auftrag Gottes spricht Mose zu den Israeliten: Alles, was ich euch gebiete, das sollt ihr halten und danach tun. Ihr sollt nichts dazu tun und nichts davon tun. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt, und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat, und er spricht: Lass uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Manche Zeichen und Wunder geschehen auch in christlichen Gemeinden. Schon oft wurde ich gefragt, was ich denn von diesem oder jenem Phänomen halte. Aus der Entfernung ist es meistens schwierig, darüber ein Urteil abzugeben. Für manche sogenannte Wunder gibt es ganz natürliche Erklärungen, so dass man die angeblichen Wundertäter wohl eher als Scharlatane bezeichnen sollte. Aber es gibt auch Wunder, die wirklich unerklärlich erscheinen. Wichtig ist aber auf jeden Fall, so steht es in den Versen 3 und 4, wenn jemand spricht, lass uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt, und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen. Weiter ab Vers 5. Dem Herrn, eurem Gott, sollt ihr folgen und ihn fürchten und seine Gebote halten und seiner Stimme gehorchen und ihm dienen und ihm anhangen. Der Prophet aber oder der Träumer soll sterben, weil er euch gelehrt hat, abzufallen von dem Herrn, eurem Gott, der euch aus Ägyptenland geführt und dich aus der Knechtschaft erlöst hat, und weil er dich von dem Wege abbringen wollte, auf dem du wandeln sollst, wie der Herr dein Gott geboten hat, auf dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. So spricht Mose zu dem Volk Israel, das in allernächster Zeit aufbrechen soll, um das verheißene Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Ich betone das an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich, weil die Anweisung, falsche Propheten und sogenannte Träumer zu töten, unglaublich brutal klingt. Aber damals stand viel auf dem Spiel. Ein Volk, das nicht mehr den wahren Gott, sondern falsche Götzen verehrt, hätte nicht mehr Gottes Volk sein können. Unvorstellbar, was das für den Fortgang der Heilsgeschichte bedeutet hätte. Aber ich möchte auch betonen, die Anweisung, falsche Propheten und Träumer zu töten, erging nur an das Volk Israel in einer ganz bestimmten historischen Situation. Heute muss ein klares Nein reichen, wenn Propheten, Träumer oder Wunderheiler auftreten und Christen vom Glauben abbringen wollen. Das war's mal wieder. Das war eine weitere Folge aus der Reihe Durch die Bibel. Ich hoffe, es war etwas Interessantes für Sie dabei. Die Warnung vor Verführern und falschen Propheten spielt auch in der nächsten Sendung eine Rolle. Des Weiteren geht es um heidnische Bräuche, und die Israeliten werden aufgefordert, Gott und ihren Mitmenschen gegenüber spendabel zu sein.